Darf ich bitten, Frau Geißler, Ihren Thema Diagnostik aus der Sicht der Radiologin.
Wunderbar. So, ja, guten Morgen. Es ist ja früh am Samstag, wie für alle. Also nicht, dass ich sonst nicht früh aufstehen würde, aber ja, ich finde es schön, wieder hier zu sein. Bildgebende Diagnostik bei der Bauchspeicheldrüse ist ja für den Radiologen unverändert ein klein wenig frustrierend. Das werden Sie im Verlauf des Vortrags auch sehen. Nicht, dass wir nichts sehen können und nichts machen können, aber ich habe das ja schon häufiger gemacht und die Erwartung an den Radiologen, was man denn tun kann, um Dinge frühzeitig zu erkennen, zu begleiten, zu behandeln, die sind sehr hoch und das Vertrauen in uns ist sehr groß und das, was wir in vielen Fällen wirklich tun können, ist leider viel weniger, als man meint. Deshalb würde ich zunächst mal unterscheiden, was gibt es denn für Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse? Wir haben viel gehört über Tumoren, aber das ist ja nur ein Feld. Es gibt ja auch noch die Entzündungen, akute Entzündungen, chronische Entzündungen und den Übergang vom einen in das andere und dann eben wieder die Wechselwirkung zwischen den chronisch entzündlichen Erkrankungen und den Tumoren, die es ja auch gibt. Und dort ist eben ein sehr schwieriger Übergang für den Radiologen. Wo habe ich denn dann eine chronische Entzündung? Wo habe ich einen Tumor? Das kann durchaus sehr schwierig sein. Bei der Entzündung ist es ja einfach so, dass die Patienten zunächst zu uns kommen wegen Schmerzen. Da würde man sich natürlich als Tumorpatient manchmal wünschen, man hätte Schmerzen. Die hat man leider erst sehr spät. Aber Entzündungen kann der Radiologe ganz gut feststellen. Das Problem bei den Entzündungen ist ja in vielerlei Hinsicht, jetzt brauche ich mal irgendwie irgendwas. Geht das? Sieht man das? Nö. Na, macht nichts. Was man sehen kann, ist, dass die Bauchspeicheldrüse für die Diagnostik mit dem Ultraschall, der ja einfach die einfachste Methode wäre, etwas zu tun, ein ganz klein wenig ungünstig liegt. Nämlich die Bauchspeicheldrüse liegt versteckt so hinter dem Magen, zwischen dem Magen und dem Zwölffingerdarm, zwischen lauter Organe, die luftgefüllt sind. Und das wirklich Gemeine an diesem Ganzen ist, wenn man eine Entzündung hat, dann ist die Luftfüllung in diesen Regionen noch viel ausgeprägter als sonst. Und das heißt, die Diagnostik ist dann oft gar nicht so einfach. Und Sie sehen hier einen Auslöser für eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse, eine Pankreatitis, eben durch Gallenstein. Es gibt andere Ursachen und Noxen wie den Alkohol. Und es gibt familiäre Gründe, eine Entzündung zu bekommen. Und dann ist für uns immer wichtig, wie ausgeprägt ist die Entzündung. Was muss man da beachten? Und Bildgebung ist da ganz wichtig, neben den klinischen Beschwerden, neben den Laborwerten, die auch sehr wichtig sind. Das Erste, wie schon gesagt, ist der Ultraschall. Da steht schon häufig schwierig. Das ist einfach der Hintergrund der Lage der Bauchspeicheldrüse. Das ist eigentlich eine sehr gute Methode, eine sehr einfache Methode, überall vorhanden. Und wenn man das Pankreas dort sieht, die Bauchspeicheldrüse, werden Sie nachher auch noch mehr drüber hören, dann ist das auch eine wunderbare Methode, weil man sehr schön sehen kann, ist das Organ vergrößert, sind da umschriebene Veränderungen drin. Die Computertomographie, ich bin ja im Krankenhaus, das heißt, die Patienten, die zu uns kommen, sind ja in der Regel die Patienten, die deutlich kranker sind, die in ein Krankenhaus gebracht werden müssen, weil es ihnen nicht gut geht. Da gibt es klare Aussagen in der Leitlinie, dass man das eigentlich erst macht, wenn man meint, es sei wirklich auch Organ zugrunde gegangen. Das heißt, der Patient ist sehr schwer krank, die Laborwerte stark verändert. Und man wartet dann in der Regel 2 bis 3 Tage. Im Krankenhaus ist das eigentlich so, bis die dann zu uns kommen, sind die 2 bis 3 Tage in der Regel auch durch. Und dann sagen eben viele Patienten, naja, warum macht ihr denn eine Computertomographie? Warum macht ihr denn Bilder, wo wir Röntgenstrahlung brauchen? Das hat einfach den Grund, dass es sehr, sehr schnell geht. Wenn es dem Patienten schlechter geht, bei einem modernen CT müssen Sie nur wenige Sekunden die Luft anhalten. Das funktioniert zurzeit auch ohne Luft anhalten. Das heißt, es ist sehr einfach, es ist sehr schnell. Man kann natürlich einen Kernspin machen. Das ist auch immer eine häufige Frage. Warum macht ihr das denn nicht häufiger? Das hätte ja keine Strahlenbelastung. Der Grund ist einfach, es ist sehr aufwendig. Es ist nicht so einfach verfügbar und für viele Patienten durchaus schwierig, denn es beinhaltet, wenn man gute Bilder haben möchte, dass man sicherlich 10, 15 Mal bis zu 25 Sekunden die Luft anhalten muss. Klingt jetzt für uns, wenn wir hier so sitzen, relativ unproblematisch, ist aber für einen Patienten, der jetzt starke Schmerzen im Oberbauch hat, durchaus nicht einfach zu machen. Und deshalb machen wir das seltener. Wenn man da keine guten Bilder bekommt, muss man sagen, ist es eben auch schlechter als die Computertomographie, weil ein veratmetes Kernspintomogramm ist einfach nicht wirklich nutzbar. Vorteil bei der Computertomographie wie beim Kernspin, wie beim Ultraschall ist natürlich auch, dass man sehen kann, was ist die Ursache. Ich hatte Ihnen die Gallensteine vorhin gezeigt. Man kann natürlich sehr direkt dann auch sehen, aha, da ist ein Gallenstein und dann ist natürlich die Behandlungsmöglichkeit vorhanden. Es gibt Patienten, die haben chronische Pankreatitiden, da gibt es unterschiedlichste Formen. Ich werde ganz am Schluss noch mal was dazu sagen. Hier einfach mal aus der Leitlinie, wenn man immer wieder Beschwerden hat. Für den Radiologen etwas überraschend war, dass die Computertomographie in der Leitlinie gar nicht aufgeführt wird, obwohl wir sie häufig benutzen. Sie hat aber eine relativ hohe Evidenz, das heißt, es ist schon ganz sinnvoll, dass wir das nutzen, aber was bemäkelt wurde und durchaus nicht ganz zu Unrecht in dieser Leitlinie ist, dass es keine so richtig guten Studien gibt. Fand ich überraschend, weil das ist, was wir am häufigsten tun. Es ist vielleicht so wie oft im Leben, das, was man so häufig anwendet und nutzt, davon geht man mal aus, dass das schon passen wird. Und man hinterfragt gar nicht mehr, ob es vielleicht auch anders sein könnte. Die klinische Erfahrung sagt, es ist ein gutes Verfahren, ein schnell anzuwendendes Verfahren. Es gibt die invasiven Methoden des Gastroenterologen, eben die Gangdarstellung direkt. Das kann man auch machen, hat eine gute Evidenz, hat natürlich manchmal Probleme. Manchmal bekommt man dadurch dann noch eine akute Pankreatitis. Es gibt als Alternativverfahren hier eine Zeile drunter, MRCP heißt das. Das heißt, das ist ein Verfahren, wo ich die Gallenwege und die Pankreasgänge darstellen kann, ohne dass ich da invasiv tätig werde, einfach mit Bildgebung. Das ist natürlich für den Patienten sehr schonend. Und wir in Europa machen es so, dass wir bei diesen Untersuchungen nicht nur die Gänge darstellen, sondern immer auch das Organ darstellen, sodass man da eine kombinierte Wirksamkeit hat. Sie sehen den Ultraschall und auch den endoskopischen Ultraschall hier aufgeführt, auch mit einer sehr hohen Treffsicherheit, auch beides breit verfügbar. Und der Vorteil bei den endosonografischen Verfahren, also wo man von innen schauen kann, ist natürlich, dass man, wenn man umschriebene Veränderungen sieht, die gegebenenfalls auch bioptisch klären kann. Das heißt, man kann Gewebe entnehmen, kann sich Gedanken machen, ist vielleicht doch ein kleiner Tumor der Auslöser für diese Entzündung oder eben auch, man sieht da manchmal Veränderungen, was ist das eigentlich? Und dann kann man da sehr schön weiter vorangehen. Das, was natürlich viele umtreibt hier, das sind die Tumoren des Pankreas, in der Regel ja Karzinome. Es gibt auch zystische Veränderungen, die harmlos sind. Oft nach Bauchspeicheldrüsenentzündungen können so Zysten verbleiben. Wenn man sich das mal überlegt, wie häufig ist das, Sie haben gerade schon bei den Vorrednern gehört, wir beschäftigen uns hier mit einer doch nicht so häufigen Erkrankung. Ich habe dieses Kuchendiagramm mal gewählt, weil es sehr plastisch zeigt, das ist der Kuchen aller Karzinomerkrankungen. Und Sie sehen, dass die Bauchspeicheldrüse da oben in Orange gerade mal 2% beiträgt, also wirklich eine Tumorerkrankung ist, die eben nicht so häufig ist, deren Verlauf aber natürlich die Patienten sehr stark beeinträchtigt, was bei manchen anderen Tumoren mit anderen Therapieoptionen ja manchmal gar nicht so der Fall ist. Wenn Sie zum Beispiel ans Prostatakarzinom denken, wo ja immer auch eine Diskussion ist, mache ich überhaupt eine Früherkennung, was passiert da, da sind wir eben woanders. Das erklärt natürlich auch, warum es manchmal für Menschen wie Frau Stang gar nicht so einfach ist, ins Bewusstsein zu kommen, da in der Organisation voranzukommen. Wenn man wirklich überlegt, wann mache ich denn eine bildgebende Diagnostik? Ich werde ja nicht bei jedem, der irgendwie Druck im Oberbauch hat oder Beschwerden, die in den Rücken ausstrahlen, gleich anfangen, die komplette Diagnostik zu machen. Wäre wenig sinnvoll, wäre nicht zielführend. Man kann natürlich immer einen Ultraschall machen, mal schauen, was man da sieht. Wenn man wirklich den Verdacht hat, es könnte ein Tumor vorliegen, weil man immer wieder Entzündungen hat oder weil die Beschwerden eben sehr ausgeprägt sind, vielleicht auch, weil es eine Familiengeschichte gibt oder gar der Patient gelb wird, dann ist es natürlich so, Sie sehen die Verfahren hier aufgeführt, man wird immer erst, und das ist ja draußen das Häufigste, auch eine Sonographie durchführen und dann wird man weitergehen. Hier steht das Multidetektor-CT drin, das heißt, das ist eine Art der computertomografischen Darstellung, wo man einfach mit der Gabe eines Kontrastmittels in die Vene die Bauchspeicheldrüse sehr schön darstellen kann. Man macht das in mehreren Stufen, das heißt, man macht das einmal nativ, kann gucken, sind da Verkalkungen, man gibt Kontrastmittel und schaut, ist das Organ richtig durchblutet, gibt es dort Abschnitte des Organs, die sich nicht gut darstellen und was kann ich da überhaupt draus ziehen. Und der große Vorteil dieser Untersuchung ist natürlich dadurch, dass wir da in der Regel einmal den gesamten Bauch auch darstellen, wenn man dann tatsächlich einen Tumor findet, hat man natürlich auch die Leber mit untersucht, man kann nach Lymphknoten schauen, das ist sozusagen, auf gut Neudeutsch heißt das One-Stop-Shopping. Das heißt, ich gehe einmal zum Einkaufen, mache meinen Wagen voll und fahre wieder nach Hause. Das ist natürlich für die Patienten dann sehr angenehm, weil man eben nicht nochmal kommen muss, nochmal was anderes machen muss. Es ist dann ganz schön, wenn es damit abgeschlossen ist. Sie sehen hier auch wieder die Kernspintomographie mit den entsprechenden Darstellungsverfahren. Das ist etwa gleichwertig. Es gibt große Studien und die zeigen dann immer mal eine kleine Wichtung in die eine Richtung. Ach, da ist das CT ein bisschen besser, ein bisschen höher auflösend und in die andere. Da sieht man ja die begleitende Entzündung schöner, da sieht man mal die Gänge schöner, das sieht man natürlich im CT nicht so. Am Ende des Tages muss man aber ganz ehrlicherweise sagen, geben sich die beiden Verfahren nicht viel. Für uns ist natürlich häufig so, dass der Operateur dann kommt und sagt, zeig mir doch mal den Gang, ich will jetzt doch gucken, wo bricht denn der ab und wie sehen die Seitäste aus. Und wir machen natürlich auch viel Dinge bei Patienten mit chronischen Veränderungen, mit Sekrelux, wo wir noch einen Stimulanz geben und einfach schauen, sezerniert das Organ noch, wie viel wird denn da abgegeben. Da gibt es natürlich noch nette Nebeninformationen, die im Einzelfalle, wenn man jetzt einen Eingriff plant, eine Behandlung machen möchte, sich über die Funktion klar werden möchte, sehr, sehr hilfreich sind. Aber generell gilt erstmal, das ist eigentlich ganz gut. Und Sie sehen auch hier bei dem weiteren Dia, es ist eigentlich identisch. Man bleibt eigentlich dabei, dass einem das ausreicht für die Diagnostik und eigentlich wir da inzwischen zumindest jetzt hier in Deutschland einen sehr, sehr guten Standard haben, auch was die Qualität der Bildgebung angeht. Also da muss man einfach sagen, hat sich die letzten Jahre technisch sehr viel getan und auch was die Strahlenbelastung angeht, das ist ja immer eine große Sorge, die Patienten haben, muss man auch sagen, da ist in den letzten Jahren, wir sehen das an den Werten, die wir jetzt kontinuierlich auch monitoren, das ging früher nicht, aber wir können das jetzt, dass wir doch mit den Dosen sehr, sehr weit runtergekommen sind im Vergleich zu früher. Das ist einfach, denke ich, auch ganz gut zu wissen. Ich hatte gerade schon etwas gesagt zur präoperativen Ausbreitungsdiagnostik. Das betrifft natürlich vor allem die Frage, muss ich, kann ich, soll ich, darf ich operieren? Und da ist es eben auch so, da gibt es mal eine ganz, ganz klare Leitlinie, auch international, wenn man mal so guckt. Dort ist es so, dass in der Regel die Multidetektor-CT, also eine moderne computertomografische Untersuchung, empfohlen wird. Und man kann natürlich endosonografisch nochmal sehr schön gucken, wenn es gerade um so Detailfragen geht, ist das denn invasiv? Manchmal ist das im CT doch nicht so einfach. Aber oft sieht man schon im CT sehr gut, sodass man sich die Endosonografie da auch ersparen kann. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, das ist natürlich für den Patienten auch sehr angenehm. Es ist ja nicht invasiv, es geht wirklich sehr schnell und man kann da eine sehr gute Aussage machen. Die Frage, ob man die Lunge da immer gleich mit untersuchen soll, das ist ein bisschen kontrovers. Wir an der Klinik machen das aus der Erfahrung raus, dass manchmal Patienten eben dann kommen und plötzlich findet man doch eine Metastasierung. Die Leitlinie und so die großen Studien sagen, das ist eigentlich nicht wirklich wichtig, weil die Patienten, die dort Metastasen haben, haben meistens eine weit fortgeschrittene Erkrankung. Aber ich denke, es ist für uns, für die Einstufung, für die Abschätzung, auch für den Patienten wichtig, wenn man da einmal schaut. Man sollte das nicht regelhaft machen wegen der Dosis. Dann kann man einmal gucken, kann auch sagen, so sieht's aus. Und dann hat man so einen Ausgangsbefund, mit dem man gut weiterkommt. Und das ist auch für den Patienten keine große zusätzliche Belastung. Die Frage, die mir ja jedes Mal, wenn ich hier bin, gestellt wird, was ist denn mit dem PET? Das ist doch so eine tolle Untersuchung. Positronen-Emissionstomographie, alleine der Vorgang selbst ist ja schon faszinierend, dass ich quasi Antimaterie gebe und Bilder damit mache und das soll ja doch so toll sein. Und damit kann man doch überhaupt alles sehen und da leuchtet der Tumor. Die Daten beim Pankreas sind gelinde gesagt frustrierend. Bei der Primärtumorsuche ist es aufwendig, es macht hübsche Bilder, es bringt nichts zusätzlich. Bei den Lymphknoten, das ist jetzt eine ganz neue Arbeit aus einem Journal, was sich ausschließlich mit der Bauchspeicheldrüse befasst. Es deckt sich aber auch mit vielen anderen Publikationen. Es bringt nicht wirklich was, weil wir sehen häufig in der Computertomographie kleine Lymphknoten, wo wir als Radiologen sagen, dort hat man normal keine Lymphknoten. Und wenn der noch so klein ist, der gehört da nicht hin. Im PET sind die viel zu klein, als dass sie leuchten würden. Und damit ist einfach die Genauigkeit nicht gut. Die lokale Invasion, das ist auch klar, ist es lokal irgendwo hineingewachsen. Da hilft uns die Endosonografie deutlich mehr als die PET, aber auch das ganz normale CT ist da schon sehr aussagekräftig. Wo es hilfreich ist, das ist bei Fernmetastasen. Warum? Dort mache ich immer eine Ganzkörperuntersuchung. Das ist das Thema, was ich gerade hatte. Mache ich die Lunge mit, ja oder nein? Und dann kann ich natürlich sehen, ach, schau mal an, da sind ja noch Lymphknoten weiter unten, aber das ist auch eine sehr fragwürdige Geschichte. Wenn ich jetzt 5 Lymphknoten sehe und dann sehe ich 7, So ist diese Studie ja akademisch richtig, statistisch korrekt, für den Patienten nicht wichtig, hilft uns nicht. Wo es interessant ist, und da gibt es aber noch keine großen Studien, ist die Frage, die ja uns auch oft umtreibt, wenn ich denn operiert habe, ist das, was ich da an Gewebe mehr sehe, ist es ein Rezidiv oder ist es ein Narbengewebe oder ist es auch mal eine Entzündung, das gibt es ja auch. Und da gibt es so einen ganz, ganz kleinen Vorteil für die PET, wobei ich sagen muss, aus unserer Erfahrung, wir machen ja auch für PETs, wenn da wirklich so eine richtige Entzündung ist, dann wird es auch schwierig. Und das ist ja immer die große Frage für uns, ist das, was wir sehen, eine Entzündung? Ist es eine chronische Entzündung? Ist es eine umschriebene Entzündung oder ist es ein Tumor? Und das ist eine ganz schwierige Frage. Und wenn man da die Literatur anschaut, und das ist was, was die Patienten, die eben häufiger mal Schübe einer Bauchspeicheldrüsenentzündung haben oder eben bestimmte Formen, die so knotige Veränderungen machen, das ist ja das, was die umtreibt, weil man weiß, sie haben ein erhöhtes Risiko. Und da ist es aber unverändert extrem schwierig. Ich verfolge da die Literatur seit Jahren immer auf der Suche nach irgendwas, wo wir das greifen können. Es gibt immer tolle Studien aus Japan, die ganz tolle Sachen machen. Und irgendwie, ich weiß nicht, entweder sind wir Europäer anders oder wir gucken anders. So richtig nachvollziehen konnten wir das nicht. Wo es jetzt vielleicht einen kleinen Lichtblick geben könnte, wir machen in der Kernspintomographie seit, sagen wir mal, 3-4 Jahren gehäuft Bilder, wo wir uns damit beschäftigen, ist die braunsche Molekularbelegung des Wassers eingeschränkt, also sehr physikalisch. Und wir können das tatsächlich darstellen, ist die Beweglichkeit da frei, ist die eingeschränkt, ist die verändert. Und die Idee ist dahinter zu sagen, habe ich irgendwo einen Tumor, ist diese Wasserbeweglichkeit eine andere, als habe ich dort eine Entzündung. Und es ist dann tatsächlich so, wenn man dieses unterste Bild rechts anschaut, ein bisschen auch das untere Bild links, da sehen Sie, das ist so ein bisschen speckelig blau in der Mitte. Ich weiß nicht, ob das bei dem Licht so richtig rauskommt. Und das ist einfach eine farbliche Darstellung der Bewegung des Wassers. Und die ist da deutlich mehr eingeschränkt. Und man kann da in der Bauchspeicheldrüse Regionen identifizieren, wo man sagen kann, dort ist ein umschriebener Befund, der gehört dort nicht hin und der sieht anders aus als die Entzündung, die einfach so ganz diffus die Wasserbewegung einschränkt. Und da gibt es jetzt ein paar ganz interessante Daten, dass das helfen kann, eine Region zu finden, die auffällig ist. Das ist nicht beweisend für einen Tumor, wäre ja ganz toll. Aber man kann dann natürlich sehr gezielt endosonografisch dorthin gehen, kann wirklich dem Endosonografen sagen, da ist er, dort schaust du. Und die Ergebnisse dieser Studie sind interessant, weil die wirklich da eine hohe Treffsicherheit dann hatten, in dieser veränderten Bauchspeicheldrüse tatsächlich den Tumor zu finden. Das ist natürlich schon sehr hilfreich. Ob sich das in der Breite bewährt, also wir arbeiten schon sehr, sehr lange damit, mit diesen diffusionsgewichteten Bildgebungen, finden das sehr, sehr interessant. Aber man muss wirklich gucken, kommen wir damit einen Schritt weiter. Das wäre natürlich auch für die Patienten angenehm, weil das keine Strahlung beinhaltet und weil man damit natürlich noch mal was anderes an der Hand hat. Diese Frage wird mir auch immer gestellt, kann man nicht mit dem Ultraschall, mit irgendeinem Verfahren, das ist doch so einfach und das ist doch so mühelos und macht es nicht Sinn, Leute zu screenen? Da werden wir auch heute, denke ich, noch einiges drüber hören. Sie haben vorhin gesehen, wie häufig das Pankreaskarzinom ist. Das ist schon eine sehr, 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 sehr seltene Erkrankung in Relation zu anderen Tumorerkrankungen. Dort in eine Vorsorge zu gehen, in ein Screening zu gehen, ist generell schon hochgradig problematisch. Wenngleich man hier, Sie hatten die Risikofaktoren ja vorhin schon einmal gesehen, ich greife die auch nochmal auf, natürlich sehen kann, dass es Gruppen von Menschen gibt, die da verstärkt betroffen sind. Das Gemeine ist, man weiß ja natürlich auch nicht, ist man bei 1,8 oder bei 132, das ist schon mal der eine Punkt, wenn man die Risikoerhöhung betrachtet. Sie sehen viele, viele Punkte, die eigentlich Lebensumstände sind. Wir haben es schon gehört, Rauchen und Übergewicht müsste ja nicht sein. Für die familiäre Pankreatitis kann man natürlich nichts. Der Diabetes ist ein wichtiger Faktor, der mit den anderen natürlich durchaus eng zusammenhängt. Was Henne und Ei dort ist, ist auch nicht ganz klar. Aber Sie sehen schon, das ist ein breit gestreutes Portfolio an Risikofaktoren, von denen die meisten für jeden anderen Tumor genauso taugen. Ja? Übergewicht und Rauchen sind die beiden Faktoren, die auch das Bronchialkarzinom vorantreiben. Man könnte dann sagen, naja, dann machen Sie doch Ihr One-Stop-Shopping, fahren Sie doch einmal von der Locke bis zur Socke. Es gibt ja auch Leute im Umkreis von Stuttgart, die das großflächig anbieten. Ja, kann man machen. wenn man überlegt, dass wir ja, wenn, ganz, ganz kleine Tumoren finden, sage ich dann, ja, kann man machen, aber das, was Sie suchen, das werden Sie nicht finden. Und das ist natürlich auch das ganz Klare, nicht nur in der deutschen Leitlinie, in allen Leitlinien. Es gibt keinerlei Empfehlung für irgendeine Form der Früherkennung. Es macht keinen Sinn. Ich hatte extra noch mal nachgeguckt bei den Hochrisikogruppen. Es gibt eine kleine Gruppe, die habe ich jetzt aber gar nicht erwähnt, weil es wirklich die Untergruppe einer Untergruppe einer Untergruppe ist. Das sind bestimmte endokrine Tumoren. Da gibt es tatsächlich eine Empfehlung, weil das schon bei jungen Menschen auftreten kann. Das ist aber wirklich eine ganz, ganz schmale Gruppe, die auch einer ganz anderen Überwachung unterliegt. Es ist unheimlich schwierig, es ist auch frustrierend und wie gesagt, man muss eigentlich davon abraten, weil wenn wir den Tumor mit so einer einfachen Screening-Geschichte sehen, hat er eigentlich auch eine Größe, wo man auch anders drauf gekommen wäre. Das heißt, was kann man zur Bildgebung sagen? Wir haben exzellente Diagnosemöglichkeiten bei Entzündungen, bei der Überwachung von Entzündungen. Wir können radiologisch auch interventionell tätig werden, wenn jemand jetzt durch eine Entzündung viel Wasser im Bauch hat. Das können wir ableiten, da können wir gute Dinge tun. Wir haben eine exzellente Darstellung von Tumoren. Wir können gut nach Rezidiven suchen. Wir können mit dem Chirurgen und mit dem Gastroenterologen gemeinsam planen und schauen, was können wir tun, was ist sinnvoll. Und eben die frustrierende Aussage am Schluss, es ist weder sinnvoll möglich noch inhaltlich sinnvoll, eine Früherkennung anzustreben. Im Moment haben wir einfach nichts an der Hand, was dafür taugen würde. Ja, vielen Dank.
Ja. Vielen herzlichen Dank, Frau Professor Geisler, für diese wunderbare Übersicht. Ich darf jetzt wieder ans Publikum geben, ob Fragen sind.
Ich habe eine Frage, denke ich, muss ich mal voranschalten. Sehr guter Beitrag, Frau Geisler. Was mich neulich bewegt hat, weil ich gerade einen Patienten habe, war eine insuffiziente radiologische Bildgebung. Ein klassisches Problem, Sie sehen einen Tumor an der Bauchspeicheldrüsenende, ein sogenannter Pankreas-Schwanz-Tumor. Und ich habe gesagt, dieser Tumor hat bestimmt Tochtergeschwülste in der Leber. Und dann sehe ich eine venöse Phase, sehe aber Arterien in der Leber. Da hat man offensichtlich die Phase verpasst. Dadurch wurden diese Metastasen, die waren relativ klein, aber wurden nicht erkannt. Wir haben jetzt eine neue Bildgebung gemacht, die suffizient ist, die das dann eindeutig zeigt. Bekennen Sie Farbe. Wenn Sie jetzt einen Patienten hätten, den Sie selber haben, den müssen Sie jetzt diagnostizieren. Was würden Sie für eine Diagnostik anwenden und was machen Sie, wenn Sie eine falsche, wie in dem Fall eine insuffiziente Diagnostik haben?
Also beim Pankreas ganz essentiell ist wirklich eine gute dreiphasige Bildgebung, das heißt eine echte früharterielle Phase. Man sollte auch native Bilder durchaus machen, das kann man heute teilweise rechnerisch, man muss da nicht nochmal drüber fahren und die Phase muss getroffen sein. Manchmal klappt das nicht, das kann unterschiedliche Gründe haben. Dösbaddeligkeit der MTA ist heute nicht mehr so häufig, weil es getriggert ist, aber es gibt auch einfach Menschen, die andere Herz-Kreislauf-Zeiten haben oder einfach im schlechten Zustand sind, dann brauchen wir eigentlich mehr Kontrastmittel. Das wäre für mich die Methode der ersten Wahl. Wenn ich eine kritische Geschichte habe, würde ich auch ein Kernspin machen. Machen wir auch. Dann eben auch mit diesen diffusionsgewichteten Bildern. Warum? Kleine Lebermetastasen sind oft schwierig zu sehen. Manchmal sehen wir sie im Schall und sehen sie plötzlich mit was anderem nicht und dann doch, wenn wir die richtige Phase haben. Im Schall ist halt oft schwierig, dann wirklich im Verlauf zu sagen, was ist es denn? Und ich weiß, unsere Sonografeure, wir schallen ja nun extrem viel, die sagen dann auch immer, diese kleinen Dinger und was ist denn das? Also wir machen dann einen Kernspin. Wenn wir eine insuffiziente Diagnostik haben, jetzt mal alle weghören, die sonst wo sind, wir wiederholen die Sachen. Völlig klar. Wir wiederholen das, wir gucken die Bilder an. Wir haben im letzten Jahr 11.000 Fremdaufnahmen angeschaut und nachbefundet. Wenn das nicht suffizient ist, wiederholen wir das. Wenn wir sehen, das ist zwar suffizient, aber nicht ganz klar, würde ich einen Kernspin machen. Ja, einfach als Ergänzung. Ich weiß, das sieht keine Krankenkasse gerne, das findet niemand gut. Man muss aber ganz nüchtern sagen, man muss ja am Ende des Tages auch hinstehen können und sagen, so ist es oder so ist es nicht. Ja. Und das ist der Punkt, ja.
Und der Onkologe, der dann therapieren muss, wie in diesem Falle, der muss ja auch irgendwo einen Tumor haben, denn nur auf den Primarius zu verlassen, ist dann auch wieder schwierig. Wenn er dann nebenher die Leberbefunde noch hat, ist es eigentlich auch
gut. Und man muss sagen, es ist natürlich ein bisschen frustrierend für uns alle, dadurch, dass wir so extrem viele Bilder eben importieren. Wir machen das auch aus juristischen Gründen, weil einfach am Ende des Tages, wenn jemand eben operiert wird oder therapiert wird aufgrund von auswärtigen Aufnahmen, die liegen dann nicht mehr vor und wir haben die nie gesehen, Das kann man eigentlich heute nicht mehr machen. Also wir sind im Moment dabei, dass wir auch die Befunde von den Kollegen haben wollen, weil bei uns ist jetzt das Problem, die wissen natürlich im Hause, dass die Radiologie die Bilder nochmal anguckt, ja, und dann auch ein Statement abgibt, Müll oder nicht Müll, oder wir machen es nochmal, oder wir können es gut brauchen, das ist ja auch gar nicht. Der größte Teil dieser Untersuchung wiederholen wir ja nicht, die gucken wir halt an und sagen, so ist es. Wir wollen jetzt eigentlich auch mal die Befunde haben, die unsere Kollegen geschrieben haben, weil dann heißt es, das hat gar keiner gesehen, und manchmal sehen wir den Befund und das steht sehr wohl da drin, ja, das hat bloß gar keiner gelesen. Ja. Auch das gibt es ja, auch wer lesen kann, ist klar im Vorteil, sage ich dann. Natürlich sind die Kollegen dann begeistert, wenn sie zu uns kommen, dann setzt sich einer neben mich und sagt, da habe ich ein CT, schau mal drauf, ja. Was sagst denn du dazu? Aber es ist immer klar, man muss wirklich die Bilder kritisch anschauen.
Ja. Und hat jemand von Ihnen noch Fragen? Bitte melden.
Katharina hat noch eine Frage.
Ja, verstanden.
Frau Professor Geister, ich habe eine Frage, was uns betroffen immer sehr bewegt. Kann man denn an der CT oder an einer MRT ganz eindeutig erkennen, wie groß denn der Tumor ist? Da gibt es ja immer, der könnte 1,7 cm sein. Und die zweite Frage, die sich anschließt, wenn Sie einen Tumor diagnostiziert haben, jetzt sagen wir mal von 2 cm, wie wird denn das eigentlich danach, nach einer Chemotherapie nochmal kontrolliert, wenn man dann sagt, er ist deutlich zurückgegangen?
Gut, es gibt ja da eigentlich RECIST-Kriterien, die klar definieren, wie man das macht. Man misst den Tumor halt aus nach RECIST in 2 Ebenen. Das heißt, man kann ihn ja sehen, sonst hätte man ja nicht beschrieben. Und dann kann man ihn ausmessen. Es ist häufig aber gar nicht so einfach, wie es scheint, weil die Tumoren ja nicht eine klassische Kugelform einnehmen. Das wäre ja ganz einfach. Dann habe ich eine Kugel im Raum, wunderbar, kann ich ausmessen, fertig. So sehen die Tumoren ja häufig nicht aus, sondern es ist ja so, dass die häufig ganz unregelmäßig aussehen. Das macht ihn ja aus, den Tumor. Das heißt, man muss dann definieren, wo habe ich denn gemessen? Das können Sie eigentlich nur machen, wenn Sie wissen, wo hat denn mein Vorgänger gemessen, wenn wir jetzt in den Verlauf gucken. Oder man misst halt alle Bilder noch einmal. Das heißt, ich messe in dem Bild 1, zum Zeitpunkt 2, zum Zeitpunkt 3, immer genau in derselben Art und Weise, immer in 2 Ebenen. Man kann es auch volumetrieren, das geht beim Pankreas nicht gut, weil die Dichteunterschiede nicht so groß sind. Das heißt, man könnte ein computergestütztes Programm suchen, was die Kontur findet, funktioniert nicht gut. Und dann ist es ja einfach klar, geht es um 25% zurück oder weniger, dann ist es halt leider nicht zurückgegangen. Sind es 50%, freuen wir uns, und sind es mehr als 50% oder 75%, freuen wir uns ganz arg, und ist er gar nicht mehr da, dann wundern wir uns vielleicht ein bisschen, weil das... dann war der Chirurg vielleicht da gewesen. Aber da gibt es ja eigentlich klare Kriterien, wie das zu machen ist. Ja.
Gut. Ich denke, wir müssen vorankommen. Vielen Dank, Frau Geisler, nochmal für diesen hervorragenden Beitrag.